Beten dich an, denn du bist gut, du bist würdig, würdig, würdig. Keiner ist so wie du, Herr. Alles in uns soll sich vor dir beugen. Alles in uns soll dich ehren, Herr. Wir sagen mit jeder Phase unseres Seins, mit allem, was in uns ist, wollen wir dich loben, Herr. Danke. Danke, Herr. Halleluja. Vielleicht zupft du noch ein bisschen weiter. Das ist eigentlich auch Teil 1 dieser Frage und dieser Antwort. Wie kann man da noch dankbar sein? Es gibt manchmal Dinge, die wir erleben, wo alles in dir eigentlich diese Frage stellen will. Wie soll ich da jetzt noch dankbar sein? Also mach diese Predigt aus. Kannst du das nicht irgendwie wegklicken? So, schalt das aus. Die Botschaft will ich jetzt nicht hören. Wie kann man da noch dankbar sein? Als erstes einmal aus der Geschichte von Davids Leben. Das ist 1. Samuel 30. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, 1. Samuel 30. Es tut einfach gut zu hören, dass es in der Bibel auch solche Geschichten gibt, solche extremen Niederlagen. Das war der Stift. Und zwar ab Vers 3, 1. Samuel 30, ab Vers 3, 1. Samuel chapter 30, Vers 3. Da heißt es, David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen. David war in den Krieg gezogen, hatte alle seine Männer mitgenommen und kam zurück und diese Situation, die er vorfindet, ist absolut gruselig. Die gesamte Stadt, ihre gesamte Heimat war komplett niedergebrannt und alle Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt und sie hatten keine Ahnung, was mit ihnen ist. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, und das ist keine Übertreibung, für mich geht 2016 als das Jahr meiner größten Enttäuschung im Leben mit Jesus ein. Für mich. Das ist das Jahr, wo ich die größten Niederlagen erlebt habe. Und jetzt will ich nicht, dass ihr mich bemitleidet, sondern ich sage euch das deshalb, weil ihr ja gerade gesehen habt, wie ich gerade gesungen habe. Weißt du? Und weil das nicht leicht ist, weil das nicht leicht ist, wenn du echt enttäuschende Sachen erlebt hast. Und ich habe ein paar, was mich mit am meisten schmerzt, gute Freunde verloren. Nicht, dass Holger nach Kanada gegangen ist. Damit habe ich kein Problem, wenn jemand im Willen Gottes ist. Aber ich sage mal, im Wesentlichen, so ohne ins Detail zu gehen, im Moment habe ich wenig Gemeinschaft mit einem Mann, der mir sehr stark ans Herz gewachsen war. Ich vermisse ihn wirklich. Ich habe ihn total lieb und ich bin traurig darüber, dass dieses Jahr das Jahr ist, wo sie sich von uns physisch erstmal ein bisschen getrennt haben. Geistig weiß ich nicht, weil wir sind ja in Ewigkeit verbunden. Ja. Und dann ist es das Jahr, auch da, wo meine beiden ältesten Töchter Wege gegangen sind, hinter denen ich nicht wirklich voll stehen kann. Und ich hätte es viel lieber, wenn sie Entscheidungen getroffen hätten, wo wir totalen Frieden drüber haben. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, wenn deine Kinder Dummheiten machen und du versuchst, sie davon abzuhalten. Und sie sagen, ja Papa, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich mach's trotzdem. Und wenn ich das, aber all das, was ich erlebt habe, mit dieser Situation vergleiche, dann weiß ich, dass David viel, viel extremere Dinge erlebt hat. Nicht nur, dass er sein ganzes Leben investiert hat, um König Saul zu dienen, ja, sondern dann kommt König Saul auf die gute Idee, dass man genau den Mann, der ihm immer geholfen hat, dass man ihn töten sollte. Ja? Wie extrem ist das? Weißt du, du erringst diese Siege für das Volk Israel, du befreist ganz Israel von Goliath und dann hilfst du dem Typen auch noch, wenn er dämonische Angriffe hat, indem du mit deiner Zither und mit deiner Salbung ihm dienst. Du gibst alles und du bist dabei noch nicht mal habgierig. Und du bist dabei noch nicht mal ehrsüchtig und versuchst auch nicht den Thron an dich zu reißen, sondern du hast ein reines Herz und als Dank dafür will er dich umbringen. Das ist interessant, oder? Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Josef-Geschichte. Ja? Also wie mies kann man behandelt werden, als dass deine eigenen Brüder dich als Sklaven verkaufen? Die Bibel schweigt nicht darüber, dass man herbe Enttäuschung erleben kann. Extreme Enttäuschung. Und hier ist eine der wenigen Stellen in der Schrift, wo du echt siehst, wie man es macht. Wenn du den nächsten Vers, die nächsten zwei Verse anklickst, was jetzt passiert ist, da erhoben David und das Volk des Beimann ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Als ich die Schriftstelle das erste Mal, als ich diese Schriftstelle das erste Mal gelesen habe, dachte ich, wow, hier muss jemand nicht nur traurig gewesen sein, sondern er war absolut am Boden. Er war absolut am Boden. Und ich glaube, wenn du extreme Niederlagen erlebst, ist es völlig legitim zu weinen. Es ist völlig legitim, auch Jesus hat geweint, als er da vor dem Grab von Lazarus stand. Über die Gründe wird gestritten. Ist dein Handy doof irgendwo? Aber ich glaube, die haben das Richtige gemacht. Und ich weiß, das war auch damals eine Kultur, wenn man Menschen verloren hat. Und die Perspektive war, wir haben alle unsere Frauen verloren, wir haben alle unsere Kinder, alle Söhne und alle Töchter. Das war also nicht nur ein Hiob, da waren gerade mal 600 Hiobs, ja, die sich gerade alle getroffen haben und sagten, wir sind der Club der Hiobs. 600 Leute auf einem Haufen, die alle ihre Frauen verloren haben, alle ihre Kinder. Hammerhart und die Häuser dazu niedergebrannt. Hammerhart die Situation. Das kann man sich gar nicht reinziehen. Und deswegen glaube ich, ist dieser Vers absolut wichtig zu sehen, darüber nachzudenken. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Die hatten die letzte Träne rausgeweint. Die waren absolut, absolut fertig. Manchmal denke ich, es ist eine dumme Angewohnheit, wenn man Schmerzen und Traurigkeit runterschluckt. Ja? Und ich habe auch letztens zu Doro gesagt, das sage ich ganz ehrlich, es gibt einige Enttäuschungen, wo ich sage, Papa, ich muss und möchte noch mehr darüber weinen. Ich möchte noch mehr darüber weinen, weil der Schmerz im Himmel ist groß. Der Schmerz im Himmel über Dinge, die zerbrechen, ist wirklich groß. Das ist keine Kleinigkeit. Wir waren auch dabei, wie in diesem Jahr in einer großen, stabilen Gemeinde die zwei Pastoren die Gemeinde verlassen haben. Und ich habe gedacht, hey, alle haben sich freundlich verabschiedet, alle haben sich nett auf die Schulter geklopft, aber niemand hat geweint. Ja, das fehlt manchmal, das fehlt wirklich manchmal in der Gemeinde Jesu, dass wir zusammen darüber weinen. Und das hat, sage ich mal, auch an der Stelle gefehlt, das hat zwischen Karl und Elmira und Doro und mir gefehlt, ne? dass wir geweint haben zusammen. Dass wir sagen, Papa, irgendwie, wir haben es nicht hingekriegt. Und das ist gut, das ist wichtig. Und für mich war es ein Geschenk, als wir den Burn hier hatten, den letzten Burn. Und dabei fällt mir ein, am 14. Januar haben wir den nächsten Burn hier. Das wird ein Samstag sein. Wenn das alles so klappt, dann müsste das Debbie irgendwie demnächst posten, wenn das dabei bleibt. Aber bei dem letzten Burn, da ging es mir auch so. Und dann habe ich mich ans Keyboard gesetzt. Und habe eigentlich gedacht, ja Papa, jetzt habe ich meine eine Stunde Block, ich hatte es mir mit jemandem geteilt. Und eigentlich ist mir so gar nicht dazu Mut, aber du bist es wert. Du bist es wert. Guckt euch mal den nächsten und übernächsten Vers an. Die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Ainoam, die Israeliterin, und Abigail, die Frau Nabals, das kam in die das. Er hatte zwei Frauen, die waren auch beide weg. Und David war in großer Bedrängnis. Und jetzt kam zu der Sache noch eine Sache dazu. Und ich dachte, wie krass ist das denn? Nicht nur, dass er seine Frauen verloren hat. Ich meine, er hatte zu der Zeit noch keine Kinder, wenn ich das jetzt richtig weiß. Oder ist nicht davon berichtet. Vielleicht liege ich auch falsch, habe ich jetzt nicht genau nachstudiert. Aber nicht nur, dass er seine Frauen verloren hat. sondern da heißt es, David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn er war ja ihr Anführer. Und er hatte das Kommando gegeben, wir lassen die hier zurück und ziehen in den Krieg. Und ein anderes Volk war gekommen und hatte sie geraubt. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Die Situation war also, das musst du dir mal überlegen, du hast eine Gruppe von 600 Leuten angeführt. Du kommst nach Hause, du bist absolut fertig, du weinst, bis du nicht mehr weinen kannst. Und wenn du fertig bist mit Weinen, kriegst du das Gerücht mit, dass deine eigenen Männer dich umbringen wollen. Was für eine gute Voraussetzung, um dem Herrn zu danken. Das ist die heftigste Situation, in der du sein kannst. Und jetzt kommt ein herausragender Vers, dort wo du sagst, hier ist einer, der nicht nur geschrieben hat, Psalm 23, der nicht nur irgendwie das nette Lied erfunden hat, sondern der das gelebt hat. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich. He strengthened himself in the Lord, his God. Und was da passierte in dem einen Vers, das muss gewaltig gewesen sein. Und ich glaube, dass David das Geheimnis von Danksagung kannte. Ich glaube, dass David das Geheimnis von Danksagung konnte, weil was heißt das, sich in dem Herrn, seinem Gott, zu stärken? Das heißt nicht, dass er sich jetzt dahingesetzt hat und gesagt hat, Gott, warum hast du das zugelassen? Es ist so deprimierend. Es ist so furchtbar. Herr, wieso? Wieso? Und dann hat er das eine halbe Stunde gemacht und dann ging er gestärkt daraus hervor. Ich glaube nicht. Er stärkte sich dem Herrn, seinem Gott. Es gibt in Römer Kapitel 4 auch einen ganz tollen Vers. Da wird von Abraham gesagt, er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Es ist um Vers 18 herum, ich suche es kurz raus, den genauen Vers, Römer 4. Vers 20. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Okay, Gott die Ehre geben. Und ich habe mir aufgeschrieben, wie kann man, das lenkt mich ein bisschen zu sehr ab, ist zu dicht. Wie kann man da noch dankbar sein? Und die erste Erkenntnis, was wir gerade gemacht haben, wie schaffe ich es zu danken? Wie schaffe ich es zu danken in der Situation, wo du eigentlich nichts zu danken hast? Der erste Punkt ist, weil Gott trotzdem gut ist. Weil seine Güte sich nicht verändert. Das heißt, was David da gemacht hat, er sagt jetzt, ich komme jetzt zu Gott. Ich komme jetzt zu Gott. Und was mache ich? Das, was in dem Psalm steht. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Es gibt so viele Psalmen, wo es heißt, dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Und ich glaube, David kam in die Gegenwart Gottes und hat gesagt, okay, das Erste steht erstmal fest. Herr, du bist würdig, du bist gut, du veränderst dich nicht. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt machen soll, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß eins, dein Charakter verändert sich nicht. Amen? Sein Charakter, sein Wesen, dass er gut ist und seine Gnade wie ewig wird, hat nichts damit zu tun, was hier auf dieser Erde passiert. Ja? Auf dieser Erde passieren viele, viele Dinge. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Er ist gut und seine Gnade währt ewig. Und dann braucht man diese Perspektive aus der Offenbarung, wo alles sich neigt vor dem Lamm und sagt, du bist würdig, denn du hast mit deinem Blut uns erkauft. Dank dem Herrn. Das ist tatsächlich so einfach. Erste Begründung, warum? Denn er ist gut. So nennt das die Bibel, hebräisch, Hodu Adonai Kitov Ki Leolam Chasdo. Hodu Adonai, ehrt den Herrn, huldigt dem Herrn, gebt ihm Ehre, Begründung nicht, was er für dich getan hat, sondern er ist gut, wer er ist. Amen. Wir danken ihm, weil er gut ist. Hat nichts mit mir zu tun. Hat nichts mit dem zu tun, was ich empfangen habe. Das war dieser Test Hiobs. Das ist der Test, den Gott auch tatsächlich manchmal zulässt in unserem Leben. Okay, ein Grund, der allerwichtigste Grund. Warum sollte ich und wie kann ich ihm noch danken? Weil er gut ist. Amen. Weil sein Wesen sich nicht verändert. Und das Zweite, was ich dann aufgeschrieben habe, okay, ich kann erkennen, dass wenn ich mich entscheide, Dank zu opfern, ich eine sinnvolle Entscheidung treffe, weil ich einen Weg bahne. Psalm 50, Vers 23 ist es: Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Und ich habe erlebt, das ist tatsächlich eine der Begründungen, die bei mir funktionieren, dass ich sage, okay Gott, ich habe in dieser Situation zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt dich anmeckern und murren und schimpfen, oder ich kann danken und loben und preisen, auch wenn alles in mir keine Lust hat dazu. Ich kann danken und loben und preisen. Und dann gucke ich mir, wirklich, das ist eine nüchterne Sache, dann gucke ich mir das an und sage, was passiert, wenn ich murre und meckere und Mose, mir geht's schlecht, Gott ist nicht geholfen, eigentlich passiert da nichts Positives. Und dann erinnere ich mich immer wieder an diesen Vers. Wer Dank opfert, in einem Moment, wo du überhaupt nicht danach zumute ist, bringst du ein Opfer und du sagst, Gott, ich opfere dir jetzt meinen Dank. Und was dann passiert, ist eine Verheißung, du bahnst einen Weg. Du bahnst einen Weg, auf dem Gottes Rettung zu dir kommen kann. Amen. Das heißt, es verändert wirklich was im Universum. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, Verknüpfung mit Römer 8, Vers 28. Da steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, denen, die Gott lieben, zum Guten mitwirken müssen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Dank zu opfern, dann ist es so, dass wir vor der unsichtbaren Welt, vor dem Himmel und vor dem Thron Gottes beweisen, Papa, deine Gegenwart ist mir wichtiger als alles, was ich besitze. Das ist jedenfalls, was bei mir passiert. Wenn ich dem Vater sage, Vater, ich bringe dir jetzt ein Dankopfer. Deine Gegenwart ist mir wichtiger sogar als meine eigene Gesundheit, als meine Rechte, als mein Besitz. Das ist alles, was ich habe. Deine Gegenwart ist mir wichtiger. Und dann passiert was im Himmel, dass Gott den Schalter umlegt. Der sagt, da ist einer, der mich liebt. Ich glaube wirklich, dass Gott im Schicksalsbereich, sage ich mal, einen Schalter umlegen kann. Du siehst, die Haltung, wie wir auf unser Leben und auf die Umstände reagieren, verändert alles. Amen. Amen. It's so important. Weil jeder Mensch erlebt schlimme und schreckliche Dinge. Jeder.
Fast täglich.
Und diese Antwort, ja, wenn du wüsstest, was mir, bringt gar nichts. Aber ich glaube, dass Gott einen Schalter umlegt und sagt, hey, wenn da einer ist, der mich liebt, und nicht nur mit Worten, das kann jeder sagen, ja, ich liebe den Herrn, aber wenn die Probleme kommen, dann ist deine Liebe zu Ende. Nein, wenn du ihn mehr liebst als alles andere, so können wir mal übersetzen, ne? Den, die ihn mehr lieben als alles andere, ich glaube, es ist eine gute Übersetzung, oder? Wir wissen, dass denen, die ihn mehr lieben als alles andere, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, dann dreht plötzlich Gott das Rad rum und sagt, hey, sogar der Tod deiner Tochter, sogar der Tod deines Vaters, sogar dieser Verlust deines Hauses, sogar dieses Ding, was auch immer, Gott sagt, ich vermag es. Amen. Ich vermag es. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Wir haben letztens wieder gesprochen über das Buch Die Hütte. Meine Tochter hat mir gestern gepostet, die Sarah, ganz begeistert. Die Hütte soll 2017 als Film erscheinen. Im Kino. Ja, ein guter Kinofilm. Und der Trailer soll wohl sehr, sehr vielversprechend aussehen. Hat Sarah geschrieben. Also wenn Sarah sich darauf freut, das kann es gut sein. Ja. Und in der Hütte wird genau dieses Ding behandelt, sage ich mal, zwar als Roman, fiktiv, aber was machst du, wenn deine kleine, süße Tochter von einem Gewaltverbrecher entführt und umgebracht wird? Und diese Frage bespricht eigentlich Mac, der Hauptdarsteller in dem Buch, die ganze Zeit intim mit Jesus. Er sagt, Jesus, wie soll ich dem vergeben? Was soll da noch Gutes passieren? Und am Ende kommt sozusagen dabei raus, alles muss zum Besten dienen. Und das Krasse ist, das ist jetzt kein Witz, dieses Buch ist entstanden, ist eine wahre Geschichte, als William Paul Young komplett Schulden hatte, seine Ehe zerbrochen war, er war selber fremdgegangen mit einer anderen Frau, hatte 6 Kinder, hatte sein Haus verloren, musste 2 Arbeitsstellen gleichzeitig nehmen, dort in Nordamerika, um irgendwie die Schulden zu begleichen. Und alles war im Eimer. Und dann kommt seine Frau zu ihm, die Frau, die er betrogen hat, Mutter seiner 6 Kinder, und sagt, hey, gib doch nicht auf. Besprich das doch mit Jesus, ich vergebe dir. Und sagt, schreib das doch mal aus, mach doch mal irgendwie eine Geschichte, du schreibst doch gerne. Und zwischen den 2 Arbeitsstellen, wo er jeden Tag 1,5 Stunden S-Bahn fährt, spricht er jeden Tag mit Gott, 6 Wochen. Und schreibt alles auf. Und macht aus diesem Buch einen Roman. Und heute ist dieser Roman über 15 Millionen Mal verkauft worden und William Paul Young ist Multimillionär geworden durch dieses Buch. Aber das Interessante ist, dieses Geld war ihm gar nicht wichtig. Durch dieses Buch und die Gespräche mit Gott hat Jesus seine Ehe wiederhergestellt und seine Familie wiederhergestellt und hat alles zum Besten dienen lassen, weil er dann plötzlich dastehen kann und sagen kann, hey, ich weiß, was es heißt, absolut am Ende zu sein. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Jesus liebt dich und er versteht dich. Weißt du? Und das kommt rüber in dem Buch. Und du merkst, als er dieses Buch geschrieben hat, es brauchte genau diesen Zerbruch. Es brauchte genau diesen Schmerz, damit er das Buch schreiben konnte. Es brauchte genau das. Während ich das predige, denke ich, hey, vielleicht hat Papa noch mehr Zerbruch für mich. Es kann sein. Ich wünsche euch das nicht. Ihr mögt mich, wenn ich so gesund und fröhlich da bin, ja? Ich weiß es nicht. Die Propheten haben manchmal auch miese Sachen durcherlebt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Es muss uns zum Besten gehen. Erkenntnis. Jakobus 1, noch eine Bibelstelle. Jakobus sagt, dass wir die Versuchung, die Prüfung für lauter Freude halten können, wenn wir etwas erkennen. Jakobus 1, Vers 2. Das heißt verstehen. We have to understand what is the idea of our Father behind the difficulties, behind the problems. It's James chapter 1, verse 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, geht es weiter. Das heißt, dass für Freude halten funktioniert, wenn wir erkennen, dass die Bewährung unseres Glaubens Ausharren bewirkt. Gott hat etwas vor. Amen.
Amen.
Er hat etwas vor. Und deswegen ist es gut, jetzt mache ich auch gleich schon wieder Schluss, wenn ihr dieses hier mit nach Hause nehmt und wenn ihr das nicht leichtfertig macht, sondern sagt, für das, was traurig und schmerzhaft und enttäuschend war, vielleicht sogar in meinem Leben, vielleicht willst du die Liste ergänzen, wenn du das noch nie gemacht hast, will ich dir, Herr, Dank opfern. Ich will dir Dank opfern. Und ich sage euch, ich mache das Gleiche. Ich möchte Gott Dank opfern dafür, dass die Geschichte nicht so gelaufen ist, wie ich mir es erträumt hätte. Ich hätte mir gedacht, irgendeiner der Multimillionäre, die wir dann in Kanada getroffen haben, sagt, ey Christian, das ist so cool, die Kirche, komm, ich gebe dir 2 Millionen und dann kaufen wir die neue Nazareth-Kirche. In diesem Jahr ist sie verkauft worden, eine brasilianische Sekte. Und ich sage, und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Papa, ich danke dir. Ich danke dir, dass mir alles zum Besten ist, dass es die beste Lösung ist. Und ich sag mal, bei manchem Ehekrieg und Scheidung, die ich jetzt in den letzten Jahren unter Christen miterleben musste, sage ich ganz ehrlich, da fällt mir das jetzt schon ein bisschen leichter ein, manch einem Single, der total traurig ist, dass er diesen Partner nicht bekommen hat, den er unbedingt haben wollte, sagen wollte, hey, frag doch nochmal genau nach, ob es nicht besser ist, dass du alleine bist. Weil wenn du Ehekrieg hast über Jahre, ist das viel, viel schlimmer. Viel, viel schrecklicher. Und du denkst, ich muss das unbedingt haben, ich brauche unbedingt. Und dann gehst du schnell zum Standesamt und dann geht der Krieg los nach 2 Jahren oder 3 Jahren. Und dann gibt es da manche Leute, ich kenne sie persönlich, ganz treue, liebe Frauen, die eigentlich gerne einen Partner, eigentlich gerne eine Familie hätten und jetzt Mitte 30 sind, ja. Ich rede jetzt von keinem hier im Raum, ich denke an jemand anders, wo ich weiß, eine ganz liebe Frau, die eine unheimliche Enttäuschung erlebt hat. Als sie Anfang 20 war, war sie verliebt in einen gläubigen jungen Mann, der in der Pastorenausbildung war. Und er hat sich schon verlobt mit ihr und sie wollten heiraten und kurz vor der Hochzeit sagt, ich habe eine andere. Da sagt der junge Mann, ist doch eine andere. Und seither hat sie keine Beziehung mehr. Und das ist jetzt schon fast 20 Jahre. Ich glaube, es sind schon 20 Jahre. Und dann sitzt du 20 Jahre da und sagst, eigentlich dachte ich, ich heirate bald. Keine Ahnung, das sind Sachen, die sind schmerzhaft. Die sind schmerzhaft, die tun weh. Die tun weh, keine Frage. Es gibt Dinge, die tun richtig, richtig weh. Und was sagt die Schrift? Opfere Gott Dank. Opfere ihm Dank. Sag ihm Dank für alles, in allem, in jeder Situation. Weißt du? Wir müssen nicht danken für die Sünde, sage ich mal. Ich danke auch nicht, ja, wenn jemand für den Mord, sage ich mal. Ne? Ich danke nicht, oh danke Herr, dass er jemanden getötet hat. Aber ich sage, danke Jesus, dass du größer bist in dieser Situation. Danke, dass du treu bist in dieser Situation. Danke, dass du da bist, mitten in dieser Situation. Und dass du der Chef bist über diese Situation. Amen. Und so opfern wir ihm Dank und sagen, Jesus, wir preisen dich als den Chef, als den König und als den, der gut ist, als den, der treu ist und als den, der es vermag, alles zu meinem Besten dienen zu lassen, wenn ich mich richtig entscheide, nämlich dich zuallererst zu lieben. Dann funktioniert es. Und dann muss es dir zum Besten dienen. Und dann muss es die Bewährung deines Glaubens bewirken und Aussagen bewirken. Und ich glaube, dass David das gemacht hat und die gute Nachricht, wir können die Geschichte noch ganz kurz zu Ende lesen, dann ist Schluss. Halleluja. Gehst du nochmal zurück zu 1. Samuel 30, ab Vers 6 jetzt. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wenn ihr die Bibel schon einmal durchgelesen habt. David war in großer Bedrängnis, aber er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und jetzt Vers 7, lesen wir noch kurz weiter. David sagte zu dem Priester, bring mir doch das Ephod her. Der hatte also so ein heiliges Kleid oder so einen Anzug und dachte, ich mache das jetzt richtig, ich suche Gott mit allem, was dazugehört. Vers 8, David befragte den Herrn. Also erst stärkte er sich und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nachdem er gestärkt war, hat er eine Frage gestellt. Hat er gesagt, Gott, was soll ich jetzt tun? Und das funktioniert. Gott spricht, aber ich glaube, er spricht nicht, wenn wir noch nicht gestärkt sind. Weil dann hörst du durch Bitterkeit und Enttäuschung hindurch. Und was du hörst ist, bring ihn um, zum Beispiel. Ne? Das ist aber nicht das Wort des Herrn. Ganz einfache Ansage, so mach ihn platt oder so, räche dich. Solche Dinge kannst du hören, wenn du noch nicht gestärkt bist im Herrn. Aber wenn du musst dich erstmal stärken, du musst Vielleicht erst mal weinen, bis du nicht mehr weinen kannst. Und dich dann trösten lassen von Gott. Und dich dann stärken in dem Herrn. Und Dank opfern. Und dann befragt er den Herrn. Und diese Geschichte geht tatsächlich extrem alle positiv aus. Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und der Herr sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen. Und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Das ist ein krasses Wort. Du sitzt da, alles ist niedergebrannt, alle sind weg und Gott spricht zu dir und sagt, du wirst sie alle befreien. Und er tut das, 600 Mann, die bei ihm waren. Und wir brauchen da jetzt nicht weiterlesen, wenn ihr neugierig seid, studiert es zu Hause nochmal nach. Kannst wieder zu Römer 8 machen, das ist so ein schöner Bibelvers. Bei ihm funktioniert das physisch. Manche Leute, und ich warne eher davor, haben die Wortesglaubensschule und das charismatische, siegreiche Christentum so genommen, dass sie gesagt haben, was immer der Feind dir raubt, fordere es siebenfach zurück. Und spätestens, wenn die Eltern dann gestorben sind und im Grab liegen, fordern sie die Eltern zurück und irgendwie kommen die nicht raus. Und dann ist die Enttäuschung groß. Ich glaube, es funktioniert nicht immer. Es funktioniert, wenn Gott gesprochen hat. Es funktioniert, wenn der Herr spricht. Und sag mal, wirklich wissen tust du es erst dann, wenn du dir nachgejagt bist und sie wirklich wieder eingesammelt hast. Was aber immer funktioniert, ist, dass es uns zum Besten dienen muss. Ja, es funktioniert nicht immer, dass du dein Auto, dein Haus, deinen Verlust, deine Kinder zurückkriegst. Es funktioniert nicht immer, dass du deinen Ehepartner zurückkriegst. Es gibt Leute, die sind geschieden, die sind weg, weißt du? Ganz ehrlich, ich bin nicht die einzige Person, für die 2016 das Jahr der schlimmsten Niederschläge eingeht. Der Sender Gott TV, für mich ein großes Vorbild. Die Ehe von Rory und Wendy Alec über die ganzen Planeten gegangen. Haben sich dieses Jahr geschieden, im Jahr 2016. Haben 20 Jahre zusammen gedient, weißt du? Das ist dramatisch, das ist traurig. Ne? Und keine Hoffnung auf Wiederherstellung, aber die Hoffnung...
Durch Buße. Hm? Durch Buße.
Ja gut, ich meine, er ist jetzt mit einer Neuen halt verheiratet und zusammen. Das wird dann schwierig.
Sonst geht immer Demut um Buße.
Ja, Buße ist auf jeden Fall gut. Gut, ihr Lieben. Das waren meine Punkte und ich denke, wir sollten mit Gebet abschließen. Es war ja jetzt keine leichte Botschaft. Indem wir erkennen, dass so wie das jetzt war, wenn ich ein Liebhaber Gottes bin, dass das Beste für mich ist, auch wenn es schmerzhaft ist. Wie kann ich dankbar sein, indem ich erkenne, dass ein Weg gebahnt wird, wenn ich anfange, Gott zu danken. Ein Weg für Neues. Ein Weg für anderes, vielleicht für ganz anderes, was ich mir nicht gedacht habe. Indem ich erkenne, dass Gott aus jedem Minus noch ein Plus machen kann. Und indem ich auch erkenne, dass wir vieles einfach nicht ändern können, das habe ich mir noch notiert, aber unsere Haltung entscheidet, ob Gott geehrt wird. Es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern, aber ich kann entscheiden, dass ich ihm die Ehre geben möchte. Und ich glaube, dass das für die Ewigkeit einen Unterschied macht. Wenn ich derjenige bin, der durch so schmerzhafte Dinge geht, ich kann sagen, Gott, ich will zumindest der sein, der dir die Ehre gibt. Und deswegen ist mein Bruder Ferraz für mich dort auch wirklich so ein Vorbild, weil Ferraz ist auch in dem Jahr, oder ist es schon vorletztes Jahr gewesen, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, bei ihm war es schon im 2015 durch Scheidung und Verlust und dramatischen Zusammenbruch gegangen und hat einfach entschieden, in all dem, ich will dir die Ehre geben. Mehr, ich verstehe es alles nicht, aber ich will dir die Ehre geben. Das ist ganz, ganz kostbar. Halleluja. Ihr Lieben, nehmt das mit und lasst uns noch mit einem Danklied den Gottesdienst jetzt beenden. Ich guck mal, was der Herr mir gleich zeigt. Und noch einen Moment Gebetszeit einfach persönlich haben. Ich fände es toll, wenn wir noch ruhig 2, 3 oder 5 Minuten haben und du nochmal sagst, hey, vielleicht gab es ja ein Jahr, wo du überhaupt keine Enttäuschung hattest. Super. Ich freue mich auch wirklich für dich. Ja. Ich sage auch ganz ehrlich, gestern hat Tom mir mal das Kolosseum gezeigt, ja. Und da habe ich gedacht, wow, ich finde dieses Foyer und den Raum, wo die Kreative sich jetzt trifft, ich finde das ja so cool an der Schönhauser Allee. Ich freue mich für Berlin, ich freue mich für den Prenzlauer Berg, ich finde das so cool. Schade, dass da am Leopoldplatz jetzt eine brasilianische Sekte drin ist und nicht wir, das können wir ja noch. Schade, aber ich freue mich für andere Leute und das ist auch toll. Lass uns nicht verbittert werden. Ja, das ist auch, was Gott herstellen will in uns, dass wir uns auch für andere freuen können. Freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Ja. Ein Satz?
Ja, Zwischenfrage. Wegen der NLK-Adresse da, ist das richtig verkauft oder so?
Verkauft,
vermietet?
Ja. Verkauft.
Temporär verkauft?
Nee, dauerhaft verkauft. Also das gehört ihnen jetzt. Aber bei Gott ist das temporär, weil er wird irgendwann diese Erde platt machen. Und wird eine neue Erde machen. Und ich habe schon mit dem Papa abgesprochen, wenn es in der neuen Erde ein neues Berlin und ein neues Wedding gibt, dann werde ich hier positiv regieren über den Wedding. Naja, okay, lass uns das so noch so machen. Moment, noch in Ehrfurcht den Herrn anbeten und diese schmerzhafte Seite, wenn es eine gab bei dir von Verlust, einfach vor den Herrn bringen und sagen, Gott, auch damit möchte ich dich ehren, möchte dir danken. Amen.
Halleluja.
Vielleicht kannst du die Doro auch nochmal mit vorholen, Erik. Wir können auch dann mit ein paar Gebeten abschließen am Mikro. Ja. Wir beten noch für dich, Daniel. Daniel, wir beten noch für dich, Daniel. Halleluja. Wir können nochmal singen, Licht dieser Welt. Ich will dich anbeten. deinen Füßen niederlegen, Jesus. Leg sie heute ab, Jesus. Herr, lass los, Herr. Herr, wir wollen dich damit aufgehen. Du bist gut. Herr, über allem, du bist gut. Du bist treu. Wir wissen, Vater, dass du in der Lage bist, alles zu unserem Besten dienen zu lassen, Jesus. Und das wollen wir glauben, Herr. Und da wollen wir Danke sagen, Vater. Und wir Danke sagen, danke, Herr, dass du es gut mit uns bist. Wirklich gut, dass du ein Gott bist, der uns beschützt, der uns bewahrt, der uns heilt. Ja, worauf ist dein Name? Thank you.
Oh. Ja. Die Backe möchte ich auch noch heilen. Und so viel hatte ich nicht für eine Kuchen.